Ey, ich freue mich so, hier zu sein. Ich finde diese Serie total spannend, weil König David, ich denke mir jedes Mal, wenn ich vor meinem Predigtskript sitze, was haben wir eigentlich da noch nicht drüber gehört? Und ich glaube, auch heute haben wir wieder ein Thema, wo wir wahrscheinlich schon ganz viel drüber gehört haben. Deswegen hoffe ich, dass wir ein paar neue Dinge entdecken können, wenn wir uns aufmachen. Weil wir haben eine ziemlich coole Serie, King David. Wir schauen uns das Leben von David an. Und heute schauen wir uns Thema Freundschaft und Feindschaft an. Ich weiß nicht genau, ich denke, jeder von uns hat Freundschaft in seinem Leben. Der eine oder andere, wenn er ehrlich ist, hat vielleicht auch so diese eine oder andere Feindschaft schon erlebt oder vielleicht auch durchlebt sie gerade noch. Und natürlich muss man, wenn es um David geht und wenn es um Freundschaft geht, am Ende des Tages über Jonathan und David reden. Aber wir gucken uns diese spezielle Beziehung zwischen den beiden an, aber auch die etwas spezielle Beziehung zwischen Jonathans Vater und David, nämlich Saul. Und ich hoffe, dass wir so ein paar Prinzipien heute mitnehmen können von dem, was wir da haben. Weil ich finde es immer ganz spannend, so diese Familienkonstrukte, die man ja so hat. Ne? Wenn dann, vielleicht kennt ihr das aus eurer Vergangenheit hoffentlich nur, wenn ihr diese Familienfäden, die sich so von Generation zu Generation irgendwie mitnehmen, wo man irgendwie denkt, okay, keine Ahnung, ich habe es rausgehört bei Philipp aus seiner Anmoderation. Also ich komme aus so einem Dorf, das heißt, das, keine Ahnung, gefühlt wohnen da 5 Leute, aber es sind ein paar mehr. Und das Nachbardorf, die sind so hart verfeindet, dass ich tatsächlich von dem einen in den anderen, mit 11 Jahren bin ich von dem einen Ort, von Dettingen, nach Auen gezogen. Vielleicht sagen euch die Ortschaft irgendwas. Auf jeden Fall gab es vor gefühlt 500 Jahren 2 Bauern, die sich um den Acker gestritten haben und es hält bis heute. Ich kam dort in die Jungschar, erster Tag Jungschar, Jungscharleiter, ich 11 Jahre, der Jungscharleiter guckt mich an und sagt, wo kommst du her? Sag ich, von daheim? Nein, weil du bist doch herzogen. Dann sage ich, ja, Dettingen. Dann sagt er zu mir, ich sag das gleich. Aue liegt höher wie Dettingen. Und das ist nicht bloß auf der Landkarte. Und ich denke mir so, okay, wow, was, wo bin ich hier reingeraten? Und mein Herz schlägt eigentlich so für das Miteinander. Und dann dachte ich immer, komm, ich bin ja in dem einen Ort aufgewachsen, jetzt bekehre ich die, dass sie miteinander auskommen. Und das Krasse ist, es geht wirklich durch alle Schichten. Dann gab es so ein Confi-Camp, hieß es bei uns, da kamen aus dem ganzen Kirchenbezirk 600 Jugendliche zusammen. Und diese beiden Ortschaften haben sich offen bekriegt, so richtig mit Bannern, wo drauf stand, wie kacke die einen die anderen finden. Und ich dachte mir, hey Leute, was ist denn los? Wir sind mit Jesus unterwegs. Was ist falsch in eurem Leben? Hey, wir müssen da dagegen angehen. Und dann bin ich wirklich aufgestanden in so einem Mitarbeiterkreis und habe gesagt, Leute, ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, dass wir sagen, wir wollen mit Jesus unterwegs sein und dann das auch noch befeuern. Und dann habe ich einen Jugendreferenten von dem einen Ort, habe ich wirklich zur Sau gemacht und gesagt, hey, das geht nicht. Wenn du sagst, du willst mit Jesus unterwegs sein, dann darf Feindschaft nicht das sein, was du anfeuerst. Sondern dann muss es Freundschaft, Frieden und diese Dinge sein. Wir sind in die Geschichte genau an dem Punkt, wo ich letzte Woche aufgehört habe, nämlich nach der Geschichte von David und Goliath. David hat die Schlacht gewonnen und Saul holt David an den Königshof. Also es heißt in der Bibel tatsächlich, er hat ihn nicht mehr nach Hause gelassen, er hat ihn direkt eingesackt und mitgenommen, weil er dachte, so ein guter Kämpfer, den wollen wir haben. Wir fangen mal an zu lesen, 1. Samuel 18, Vers 1. Nach seinem Gespräch mit Saul fühlte sich Jonathan mit David tief verbunden und er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Also ihr müsst euch vorstellen, David und Saul quatschen miteinander und der Sohn von Saul sitzt daneben und plötzlich fängt eine Verbindung an zwischen den beiden zu entstehen, wo eine Freundschaft entsteht, die richtig, richtig tief wird. Ich glaube, das wünschen wir uns alle für Freundschaft, oder? Dass sie nicht irgendwie oberflächlich sind, dass sie nicht beim ersten Sturm irgendwie wegbrechen, sondern dass sie so tief sind, dass ich sage, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben, wenn es sein müsste. Also solche Freundschaften wünsche ich mir zumindest. Und es heißt, Jonathan liebte David mehr als sein eigenes Leben oder mindestens genauso wie sein eigenes Leben. Und ich weiß gar nicht, ob wir die Elberfelde-Variante jetzt da haben, aber in der Elberfelde-Variante heißt es, und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Ey, was für eine heftige Connection ist das denn? Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und ich finde es spannend, weil es gibt in der ganzen Bibel keine Freundschaft, die so innig und tief beschrieben wird, wie die zwischen Jonathan und David. Und wir wollen uns heute ein bisschen mal auf der einen Seite die Eigenschaften dieser Freundschaft angucken. Ich habe mal 4 Stück rausgearbeitet, die gucken wir uns gleich an. Wir lesen aber erstmal weiter. Vers 3 und 4. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben und besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. Ihr müsst euch vorstellen, da ist der Prinz von diesem Königreich zu diesem Zeitpunkt. Saul ist noch König, also ist Jonathan automatisch der Prinz, der Thronfolger gewesen. Und es war ein Symbol damals, weil Jonathan erkannte später, also wir sind jetzt in Kapitel 18, in Kapitel 23 gibt es einen Moment, wo Jonathan erkennt, dass Gott die Herrschaft von der Dynastie Sauls beendet hat. Und er sagt, hey, es ist für mich kein Problem, der zweite Mann hinter dir zu sein. Wie krass ist das? Du musst dir vorstellen, dein Geburtsrecht wird dir, also du bist das ganze Leben aufgewachsen mit diesem, das ist die Rolle, die du eines Tages haben wirst. Und dann kommt einer rein und sagt, nee, krieg doch ein anderer. Und Jonathan sagt, hey, meine Freundschaft, meine Beziehung zu dir, die ist mir so wichtig. Ich verzichte auf diesen Thron, der mir von Geburt her zustehen würde, damit wir weiterhin befreundet sein können. Und das symbolische Bild, was wir da haben, ist auch nicht zu verachten. Nämlich in diesem, er schenkte ihm sein Obergewand, sein Schild, sein Bogen, sein Schwert und alles. Es war so ein richtiges, ich gebe mich wirklich in die zweite Reihe. Du bist der neue König und ich werde alles tun. Jeder, der dich attackiert, den werde ich attackieren. Wenn dir einer in den Rücken fällt, dann werde ich denjenigen einfach mit dir in die Flucht schlagen wollen. Und er kämpft mit ihm und geht richtig ab und sagt, ich habe überhaupt kein Problem, dir zuzugucken, wie du meinen Job kriegst. Und ich finde, das ist so ein, also das, ich denke mir das manchmal, wie sind wir in unseren Freundschaften unterwegs? Ich saß gestern Abend, war ich auf einem Junggesellenabschied von meinem besten Freund dabei und da saßen lauter so Informatiker um mich rum und irgendwie, weiß ich nicht genau, wir saßen, irgendwann ging es um das Thema Geld und dann haben die angefangen zu erzählen, was die so alles verdienen und was sie im Gegenzug dafür arbeiten. Und ich habe mir gedacht, okay, für mein Gehalt, das ich bisher bekommen habe, da würden die noch nicht mal aufstehen. Und ich beschreite damit mein Leben. Wow, krass. Irgendwo bin ich berufstechnisch, könnte man meinen, falsch abgebogen. Aber ich liebe Menschen, deswegen mache ich meinen Job gerne und es geht mir nicht ums Geld. Aber da kann man neidisch werden für seine Freunde. So, es gibt ja auch dieses, dass man sagt, hey, man redet nicht über Geld. Ich rede grundsätzlich sehr gerne über Geld, weil prophetisch, ich spreche hinein, was ich noch nicht habe. Nein. Aber nein, das ist so gut. Aber ich glaube, wenn wir aufhören, über Themen zu sprechen, dann werden sie plötzlich mächtig und gefährlich. Und deswegen müssen wir anfangen, darüber zu reden. Und ich glaube, gerade auch in Freundschaften ist es total herausfordernd, wenn wir da anfangen, so hey, okay, aber ich finde es eigentlich nicht okay, dass der jetzt zum Beispiel mehr Geld verdient wie ich. Und deswegen ist es so stark zu sehen, welche Eigenschaften diese Freundschaft von Jonathan und David eben hatten, dass sie sagen, solche Dinge, die andere vielleicht entzweien uns auf keinen Fall. Deswegen die Eigenschaften der Freundschaft zwischen David und Jonathan, wir können leider gar nicht alle Facetten reinnehmen, weil ich habe nochmal geguckt, es geht wirklich von Kapitel 18 bis, ich glaube, 23, 24, wo einfach diese Beziehung zwischen Jonathan und David immer wieder beschrieben wird und immer wieder so Eigenschaften rauskommen. Aber ich habe mal so ein paar Punkte rausgezogen. Aus der Freundschaft der beiden haben wir 4 wichtige Eigenschaften, die auch als Prinzip in unserem Leben heute noch funktionieren. Erste Eigenschaft, sie gründeten ihre Freundschaft auf ihre Hingabe zu Gott. Das finde ich so wichtig. Nicht die Gefühle sind wichtig. Jetzt heute fühle ich mich zu dir hingezogen und will dein bester Freund sein und morgen sagst du irgendwas Blödes zu mir, dann sind diese Gefühle plötzlich weg und plötzlich bist du nicht mehr mein Freund. Ich sehe das gerade bei meiner Tochter im Kindergarten. So, die ist am einen Tag, kommt sie nach Hause und sagt, das ist meine beste Freundin jetzt. Und am nächsten Tag sagt sie, mit der rede ich nie wieder. Okay. Und am Tag drauf haben sie sich wieder versöhnt und dann ist wieder alles super und dann ist das wieder die beste Freundin. Und 3 Tage später hassen sie sich wieder. Wo ich mir denke, Kinder sind verrückt, aber genau das zeigt eigentlich, wie wir nicht nur Kinder, also wir sind ja auch oft Kinder in diesem Bereich. So, So, wie schnell sind wir an einem Punkt, wo wir Freundschaften und Beziehungen wegwerfen, weil wir sagen, passt mir jetzt nicht mehr. Und wir sehen das in 1. Samuel 20, Vers 3, heißt es, da schwor David vor Jonathan einen Eid und sagte, dein Vater weiß genau um unsere Freundschaft. Deshalb hat er sich gesagt, Jonathan darf nichts davon erfahren, sonst macht ihn das traurig. Aber ich schwöre dir, ich bin nur einen einzigen Schritt vom Tod entfernt. Ich schwöre es, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst. Ihr müsst euch vorstellen, in der Zwischenzeit ist Folgendes passiert. Lesen wir gleich noch ein bisschen mehr. Aber David ist ein ganz mächtiger Feldherr geworden. Alles, was er angefasst hat, wurde quasi zu Gold. Und jeden Kampf, den er begonnen hat, hat er am Ende des Tages gewonnen. Und das Volk Israel hat ihn angefangen, so sehr zu lieben. Er hat gesagt, hey, David ist viel cooler wie Saul. Und Saul ist eifersüchtig geworden. Und dann hat er sich überlegt, ich muss diesen David töten. Und David rennt dann weg und sagt dann seinem besten Freund Jonathan an dieser Stelle, hey, dein Dad will mich eigentlich umbringen. Und Jonathan sagt, hey, das kann doch nicht sein, mein Papa macht doch sowas nicht. Also dieses klassische Bild, wie wir zu unseren Vätern oft hochschauen und sagen, mein Vater würde doch sowas nie tun, doch, manchmal schon. Und ich glaube, so eine Situation kann eine Freundschaft zerstören. Wenn du eine Behauptung aufstellst über eben den Vater, die Mutter oder sonst was, wo du sagst, hey, das, dem stehe ich gegenüber, glaub mir das jetzt oder nicht, ich schwöre dir bei allem, was mir hoch und heilig ist, es kann eine Freundschaft trotzdem zerstören. Aber weil sie schon vorher einen Bund geschlossen haben und gesagt haben, hey, wir sind Freunde und wir bleiben Freunde, egal was da kommt, weil wir haben die gleiche Hingabe zu unserem Gott und wir wissen, Gott ist ein Gott, der Beziehung knüpft und sie nicht wieder auflösen möchte. Und das leben wir auch. Und das ist eine Eigenschaft, die wir uns aneignen können, wo wir sagen, hey, wenn wir Freundschaften schließen, dann lasst sie uns so schließen, dass wir sagen, ich entscheide mich dafür. Das ist wie in unseren Ehen und in unseren Beziehungen. Liebe ist nichts, was von alleine entsteht, sondern ich muss mich jeden Tag neu entscheiden, meinen Partner zu lieben. Weil wann hat er es verdient? Nicht jeden Tag. Ich muss mich jeden Tag aufs Neue entscheiden. Jesus, gib du mir die Kraft, meine Frau, meinen Mann zu lieben. Und so können wir genauso beten, hey Jesus, gib du mir die Kraft, meinen Freund, meine Freundin zu lieben, auch wenn sie vielleicht gerade total komisch agiert, reagiert, was auch immer, Dinge in den falschen Hals bekommen hat. Und das Coole ist, sie haben diesen Bund geschlossen und an dieser Stelle schließen sie nochmal einen Bund und sagen, hey, es ist nicht nur beim ersten Mal wichtig, sondern wir erinnern uns nochmal dran und sagen, hey, wir bleiben Freunde, egal was da passiert. Das führt uns auch zur zweiten Eigenschaft von dieser Freundschaft, nämlich sie ließen nichts zwischen sich treten. Ich habe schon so viele Beziehungen und Freundschaften zerbrechen sehen, weil Krisen in das Leben kommen, weil familiäre Herausforderungen da sind. Es gibt ja diese ganz berühmte Geschichte von Romeo und Julia, wo man ja auch merkt, hey, okay, die Familien sind verfeindet, sie hassen sich, die beiden lieben sich, aber am Ende, wie geht es aus? Am Ende sterben beide. Hey, wenn wir Dinge in unsere Beziehungen hineinkommen lassen, dann stirbt immer irgendwas. Vielleicht nicht unbedingt physisch, aber immer irgendwo auf einer geistlichen Ebene, auf einer Beziehungsebene gehen Dinge kaputt und das ist so, so traurig und eigentlich auch oft unnötig. Und deswegen waren David und Jonathan waren füreinander da, egal was da kam. Sind sie zusammen in die Schlacht gezogen, auch in die Schlacht der Freundschaft und gesagt, wir gehen zusammen vorwärts. Und das brachte sie auch an die dritte Eigenschaft, ihre Freundschaft wurde noch enger während der Bewährungsproben. Wie oft gehen wir aus Freundschaften, aus Beziehungen raus, wenn es hart wird, wenn es schwer wird, wenn es nicht mehr alles irgendwie rosarot ist und alles irgendwie schön und alles irgendwie so mit Blümchen und Schmetterlingen und so. Das ist oft dieser Moment, wo wir anfangen zu hinterfragen, wo wir ganz schnell auch an den Punkt kommen und sagen, ist mir das eigentlich noch wert? Und David und Jonathan haben an dieser Stelle genau das Gegenteil gemacht. Sie haben gesagt, ja, natürlich ist es uns wert. Wir fragen gar nicht, was es uns kostet, sondern wir gehen los und machen das. Und wir sehen das in einer ganz speziellen Situation, nämlich es gab das Neumondfest, da war David von Saul eingeladen, also David war auf der Flucht, aber er hat ihn eingeladen, doch an den Tisch zu kommen. Und David hat gesagt, nee, mache ich nicht, weil ich weiß, dass Saul mich eigentlich umbringen möchte. Ich entziehe mich dieser Situation und er geht zu Jonathan und sagt, hey Jonathan, erzähl deinem Vater einfach, dass ich nach Bethlehem gegangen bin und mit meiner Family dieses wichtige Fest gefeiert habe. Und für den König war das natürlich ein Riesenaffront, weil er gesagt hat, was, wenn der König einlädt, dann muss man doch zum König kommen. Und in dem Moment checkt Jonathan tatsächlich, was passiert und stellt sich hinter David und sagt, hey, was hat David eigentlich falsch gemacht, dass du ihn umbringen möchtest? Was hat er gemacht, dass du sagst, er hat den Tod verdient? Und wie reagiert Saul in dieser Stelle? Kapitel 20, Vers 30. Saul packte der Zorn über Jonathan. Du Sohn einer verdorbenen Mutter, verfluchte er ihn. Glaubst du etwa, ich weiß nicht, dass du zu dem Sohn Isais hältst, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande? Solange dieser Sohn Isais am Leben ist, wirst du nicht König sein können. Jetzt geh und lass ihn herschaffen, denn er muss sterben. Das sagt er das zum ersten Mal ganz offen auch nochmal, dass er ihn wirklich, also davor hat er schon zweimal mit einem Speer versucht, ihn aufzuspießen, was auch irgendwie gefühlt alle mitbekommen haben werden. Aber da sagt er seinem Sohn, er sagt, hey, lass ihn herbringen, weil sein Kopf soll rollen. Warum? Und ich glaube, ich finde es ganz perfide, was er da eigentlich macht, weil er steht hin und sagt, guck mal, wenn der lebt, bist du nicht in dein Korn. Solange er lebt, wirst du nicht in deine Bestimmung kommen. Und das Spannende ist, dass Jonathan sich schon lange entschieden hatte, dass er diese Rolle gar nicht nehmen möchte. Und Saul aber mit aller Macht, die ihm vermeintlich zur Verfügung stand, gesagt hat, ich will meine Dynastie am Leben behalten. Ich will, dass mein Haus weiter König ist. Und das Spannende ist, wenn Gott eine Entscheidung über was getroffen hat, kann ich mich mit aller Macht dagegen stellen, es wird passieren. Wenn Gott sich gegen etwas gestellt hat, dann kann ich mit aller Macht versuchen und es wird nicht passieren. Dann wird es nicht werden. Der vierte Punkt, und der ist spannend, sie blieben Freunde bis zum Ende. Bei allem, was passiert, es geht los, die Verfolgungsjagd von Saul durch die Wüste mit David und diese Momente, wo David Saul töten könnte und es am Ende nicht tut und dann plötzlich diese Einsicht von Saul kommt und sagt, hey, okay, du bist wirklich der Bessere von uns beiden. Und in all dieser Zeit, bei all diesen Herausforderungen über Distanz, also ihr müsst euch vorstellen, David war ja nicht nur ein paar Tage nicht da, sondern er war ja wirklich auch lange Zeit, hat er sich verstecken müssen in Höhlen und wirklich weit weg. Und die Freundschaft hat gehalten. Hey, das ist doch ein Symbol für eine richtig starke Freundschaft, wenn Distanz sie nicht überwinden kann. Ich habe ein paar Freunde in meinem Leben, wo ich weiß, wir sehen uns wenn überhaupt mal einmal im Jahr oder vielleicht auch nur alle zwei Jahre. Aber wenn wir zusammenkommen, dann ist es so, als ob wir irgendwie jeden Tag abhängen. Und ich finde es so cool, weil das sind auch so Freundschaften, da muss ich nicht viel rein investieren im Sinne von, ich muss mich da jeden zweiten Tag melden, damit die nicht angefressen sind, sondern da kann ich wirklich einmal im Jahr so eine Geburtstags-SMS schreiben und sagen, hey cool, es gibt mich noch, Lebenszeichen. Und andersrum genauso. Und dann kommt man zusammen und dann ist es wirklich, dann werden die alten Geschichten ausgepackt und dann wird wieder, weißt du noch damals, hey, das war so. Und wie wenn es nie anders gewesen wäre. Und wir sehen diese Entscheidung von Jonathan tatsächlich auch nochmal an dieser Stelle, ihr könnt es nachlesen, in Kapitel 23, wo er sagt, hey, da steht er mit Waffen vor David und sagt, jetzt könnte ich dich töten, weil mein Vater mich ja auch dazu beauftragt hat, es zu tun. Und er sagt zu David, hab keine Angst. Ich habe mich entschieden, der zweite Mann hinter dir zu sein. Ich habe mich entschieden, wie cool ist das, oder? Du hast diese Möglichkeit, diesen vermeintlichen Platz einzunehmen, der dir von Geburt an zusteht und du sagst, nein, brauchst keine Angst haben, dass ich dir in den Rücken falle. Ich bin bei dir. Und ich finde es so faszinierend, weil wir genau in diesen paar Kapiteln, 18 bis 23, einfach auch dieses Gegenstück haben von Jonathans Vater, der so komplett anders agiert. Deswegen wollen wir uns jetzt auch noch ein bisschen anschauen, die Feindschaft zwischen Saul und David. Während Jonathan eben auch der beste Freund von David war, passierte mit Saul etwas ganz, ganz Tragisches. Er wurde eifersüchtig. Wir lesen zusammen, warum. Wir sind wieder in Kapitel 18, Vers 5. David zog für Saul in den Kampf und war erfolgreich in allem, was Saul ihm auftrug. Schließlich machte Saul ihn zum Heerführer, eine Wahl, die den Beifall des Volkes und auch der Diener Sauls fand. Ihr müsst euch vorstellen, David kommt, geht los, kriegt einen Auftrag, er macht ihn wahrscheinlich nicht nur gut, sondern sehr gut. Und er bewirbt sich Stück für Stück um die Rolle, dass er mehr Verantwortung bekommt. Und alle finden es super. Also Saul findet es am Anfang auch noch cool und sagt, hey, ich habe so einen starken Mann jetzt hier, der hat den Goliath weggeballert, jetzt alle Feinde, die kommen, ich gebe sie einfach David in die Hand und alles ist super. Und auch das ganze Volk fand es stark, dass David so war, wie er war. Und es geht noch weiter. Und dann heißt es, als das Heer nach dem Sieg Davids über die Philister nach Hause zurückkehrte, kamen die Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten vor Freude und spielten auf ihren Tamburinen und Zimbeln. Sie sangen, Saul hat Tausende getötet, aber David Zehntausende. Jetzt wird's spannend. Wir sehen, Saul hat Schlachten geschlagen und hat auch Siege errungen, aber David war sehr viel erfolgreicher und alle haben es gesehen und alle haben das gefeiert. Und dann heißt es im nächsten Vers, Saul wurde sehr zornig, weil ihm das Lied ganz und gar nicht gefiel. Weiß ich nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ich kann das nachvollziehen, dass wenn irgendwie um mich rum Menschen sind, bei denen läuft alles und alle sehen das und alle feiern das und alle reiben es dir auch noch unter die Nase. So, das macht was mit dir, wenn wir ehrlich sind. So, du stehst da und denkst dir so, Menno, warum funktioniert das bei anderen, warum funktioniert das nicht bei mir? Und ich sage euch das ganz ehrlich, auch als Pastor, passiert das. Man schaut, ich habe seit 10 Jahren in Heilbronn Gemeinde gegründet und um mich herum haben auch andere Gemeinden gegründet und die sind gewachsen ohne Ende und meine Church in Heilbronn, die ist hochgegangen, dann ist die runtergegangen, hochgegangen, wieder runtergegangen. Und du stehst da und denkst, du machst genau dieselben Dinge wie die auch. Betest fleißig, du predigst hoffentlich gut und erfüllend. Dann sorgst du dich um die Leute, du streichelst die Seele, du bist mit ihnen. Und trotzdem gehen sie immer wieder und hauen dir dann auch noch eine verbal rein und du denkst dir, ha. Und dann guckst du zu anderen und denkst, wow, die machen genau das Gleiche und bei denen läuft es irgendwie so viel besser. Warum? Und das ist ein ganz gefährlicher Moment. Das schafft Eifersucht in dir. Das schafft Neid in dir und das, was das mit dir macht, gucken wir uns jetzt an. Er dachte, sie sagen, David habe Zehntausende getötet und ich nur Tausende. Als nächstes werden sie ihn zu ihrem König machen. Und von da an war Saul eifersüchtig auf David. Was ist das Schlimmste, was Menschen mit Macht passieren kann? Ihre Macht verlieren. Und Menschen, die machthungrig sind, tun alles dafür, diese Macht nicht hergeben zu müssen. Und genau das macht Saul in diesem Moment auch. Er sieht, das Volk feiert David. Er merkt, bei ihm läuft es nicht mehr. In diesem Moment fängt er an zu denken, okay, warte mal, der nächste Schritt ist nicht mehr so weit weg, dass ich alles verliere, was ich bisher gemacht habe. Sauls Wertschätzung für David. Am Anfang hat er gefeiert, was David gemacht hat. Die Siege, die David errungen hat, waren für ihn so, das hat er sich wie ein Orden an die Brust geheftet und gesagt, hey, wow, mein David, das ist ein super Typ. Kommt plötzlich an diesen Punkt, wo er sagt, ich darf den nicht weiter befeuern, dass es nicht noch besser für ihn läuft. Und dann gibt es diesen Moment, wo es heißt, dass David da im Thronsaal Sauls war und ein böser Geist kommt über Saul und er packt sich einen Speer und wirft ihn nach David. Und David kann im letzten Moment ausweichen und wird nicht getroffen. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du denkst, Eifersucht ist doch jetzt nicht ganz so schlimm. Da gibt es ja schlimmere Sünden wie Eifersucht. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist es von Eifersucht manchmal nur ein kleiner Schritt zum Mord. Vielleicht nicht gerade der physische Mord, geht ganz schnell zum Rufmord, geht ganz schnell darüber, dass wir schlecht über andere Menschen reden, dass wir sie in Misskredit bringen, dass wir versuchen, das, was sie bisher gut gemacht haben, was zu finden, wo sie es nicht gut gemacht haben und es allen möglichen Leuten zu erzählen. Es ist so schwierig, wenn du die negative Eigenschaft von jemandem, den du vielleicht noch nicht gut kennst, gesagt bekommst, so schwierig, die wieder aus dem Kopf zu bekommen. Eifersucht beginnt damit, dass man einen Groll gegen den Rivalen erhebt und sagt, ich finde es nicht okay, dass der das besser kann wie ich, dass er das besser macht wie ich. Daraus entsteht ein Wunsch von, das zu unterbinden, meinen Rivalen zu beseitigen, besser zu werden wie mein Rivale. Und dann suchen wir nach Möglichkeiten, wie wir das können. Wie gesagt, entweder indem wir schlecht reden, entweder indem wir versuchen, Menschen aus Positionen zu entheben. Und Saul macht genau das. Hier, wir lesen das in Vers 10 und 12, bis 12. Am nächsten Tag wurde Saul von einem bösen Geist befallen, sodass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. David begann auf der Harfe zu spielen, wie er es immer tat. Kurzer Einschub. Das ist eine von vielen Stellen in der Bibel, die zeigt, wie mächtig Worship sein kann. Wie schnell die Atmosphäre geändert werden kann, wenn wir anfangen zu anbeten. Da spricht der Worshipper aus mir, aber glaubt mir, das ist wirklich so. Doch Saul hatte einen Speer in der Hand und schleuderte ihn nach David in der Absicht, ihn an die Wand zu spießen. David aber konnte dem Speer zweimal ausweichen. Da fürchtete sich Saul vor David, weil der Herr ihn verlassen hatte und er jetzt mit David war. Saul hat in diesem Moment erkannt, jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich alles verloren, was ich verlieren konnte, weil Gott ist nicht mehr auf meiner Seite. Und ich glaube, das ist eines der schlimmsten Dinge, die uns passieren kann, wenn wir erkennen, Gott ist nicht mehr auf unserer Seite. Und dass Gott es zulässt, an diesen Punkt zu kommen. Und warum will Saul ihn töten? Weil er neidisch auf seine Beliebtheit war. Weil er gesagt hat, ich muss ihn aus dem Weg schaffen. Und dann geht's, und jetzt müssen wir aufpassen, in der Bibel passieren keine Dinge aus Versehen. Wir haben einen Moment, Saul sagt, okay, wenn ich den töte, das ist nicht so cool. Ich glaube, das findet das Volk auch nicht so gut. Ich schicke ihn an die. Seht ihr eine Parallele? David macht es später auch mal. Mit dem Nochmann von Bathseba. Sagt, wenn ich den umbringe, das ist nicht so eine gute Sache. Wir schicken den an die Front und lassen ihn da im Stich. Der Unterschied zwischen Saul und David ist, bei David hat es leider funktioniert. Kennst du dieses Gefühl, dass Menschen auf dich schon mal neidisch waren? Oder warst du schon mal auf jemanden neidisch? Vielleicht war schon mal jemand eingeschüchtert, weil er deine Stärken gesehen hat. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich bin ja auch ein Worshipper und ich habe Leute schon gehabt, das ist noch gar nicht so lange her, das war erst letzten Sommer, war ich auf einem Kindercamp und in meinem Zweitjob, den ich gerade noch habe, bin ich Musikreferent. Also es ist mein Job, Musik zu machen. Und eigentlich war es klar, auf diesem Kindercamp, ich bin dann eine Woche dabei, das ist meine Arbeitszeit, also werde ich da Musik machen. Jetzt kamen da aber die paar Jugendlichen, mit denen ich da hätte Musik machen sollen, die gesagt haben, ja, neben Sven wollen wir aber nicht Musik machen. Der ist zu gut. Wenn der auf der Bühne steht, dann brauchst du uns nicht mehr. Und im ersten Moment hat mich das total geärgert, weil ich gedacht habe, hey, das ist überhaupt nicht mein Style. Ich bin der Letzte, der sagt, ich muss auf der Bühne stehen. Ich stehe hier in der ersten Reihe und feiere das, was auf der Bühne passiert, wie dass ich selber dort stehen muss. Und es hat aber richtig was in meinem Herzen auch gemacht, wo ich gemerkt habe, hey, das tat mir richtig weh. Und was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, ich mache genau das. Ich habe darauf verzichtet, zu spielen. Und habe gesagt, ich will lieber, dass diese Jugendlichen spielen, wie dass ich auf der Bühne stehe und sie sagen, mit mir wollen sie nicht spielen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich an manchen Punkten geärgert, weil sie einfach auch nicht gut geübt hatten und dann auch nicht so gut waren. Und ich das dann halt als Musiker dann wieder gemerkt habe. Aber ich bin trotzdem da gestanden, habe sie ermutigt und habe gesagt, hey, ich stehe trotzdem hinter euch, auch wenn ihr nicht hinter mir steht, ich stelle mich hinter euch und ich versuche euch zu helfen, wie ihr wachsen könnt. Und das ist so wichtig, wie du kannst, ich habe es letzte Woche, habe ich es auch schon erzählt, du kannst etwas, was kein anderer kann. Und dann ist wichtig, dass wir nicht drauf schauen, was kann der andere, was ich gerne können würde, sondern wie kann ich dem, was Gott in mich hineingelegt hat, wie kann ich das nutzen, damit sein Reich wächst. Was ist die Möglichkeit, die wir haben in diesem Moment, wenn wir merken, Menschen sind neidisch auf uns und auf das, was wir können? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass wir einfach sagen, wir meiden diese Menschen, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Dann sind sie ja auch nicht so ein großes Problem. Oder ich gebe mich in diese Situation hinein und sage, jetzt erst recht. Ich bin für euch, ich helfe euch. Ich bitte Gott um die Kraft, diese Menschen zu lieben, auch wenn mein Herz gerade was komplett anderes eigentlich schreit. Weil wir lesen in der ganzen David- und Saul-Geschichte, David nicht einen Moment aufgehört hat, Saul als das zu sehen, was er war. König von Israel, sein Chef. Und er hätte lockerflockig wahrscheinlich hinstehen können und eine Revolution anzetteln können und Saul abmurksen können und sagen, jetzt übernehme ich die Rolle. Aber das Problem ist, das funktioniert leider auch nicht so gut, weil wenn Gott ein Calling in dein Leben legt, dann hat er auch den Zeitpunkt bestimmt, wann du es ausleben wirst. Du kannst es auch nicht unterstützen, zu sagen, ich habe da einen Plan, wie wir es schneller machen. Ich habe das auch ein paar Mal probiert in meinem Leben, dass ich gesagt habe, okay Gott, ich habe da eine Idee. Ich habe da ein Reden Gottes gehabt und jetzt fange ich an, dir zu helfen. Als ob Gott meine Hilfe bräuchte. Aber ich dachte, das ist eine gute Idee. Das Problem war nur, dass ich am Ende des Tages immer auf die Schnauze geflogen bin und gemerkt habe, Gott bremst das jetzt noch aus und lässt mich noch mal eine extra Runde laufen, weil er gesagt hat, dein Herz ist noch nicht demütig genug. Und das sehen wir bei David, dass er sagt, ich bin bis zum Schluss, bin ich da und unterstütze meinen König, ehre meinen König, ehre denjenigen, der den Gott vor mir hingesetzt hat, so lange, bis ich an dieser Stelle bin. Und David weiß ja, dass es seine Rolle irgendwann sein wird. Und Jesus gibt uns, by the way, auch eine Herausforderung an dieser Stelle. Und da lesen wir Folgendes in Matthäus 5, 43 und 44. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Freundschaft und Feindschaft war zu biblischen Zeiten ein Konzept, das voll okay nebeneinander stehen konnte. Ich konnte Menschen ausgrenzen und hassen und gleichzeitig meinen Nächsten lieben. Aber Jesus kommt in der Bergpredigt und nimmt so das eine oder andere von diesen Gesetzen, die das Volk Israel etwas falsch interpretiert hat, und sagt ihnen, was es eigentlich wirklich bedeutet. Er sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ich glaube, es gibt wenig Dinge, die herausfordernder sind, als meinen Feind zu lieben. Jemanden zu lieben, von dem ich weiß, der tut mir bewusst schlecht. Jemanden zu lieben und zu segnen, von dem ich weiß, der redet schlecht über mich. Warum? Weil wir sind alle Menschen und wir sind ganz schnell dabei, dass wir sagen, wie du mir, so ich dir. Und hier kommt Jesus um die Ecke und sagt, das ist nicht das Konzept, was Christsein heißt. Das ist nicht das, was wir als Nachfolger von Jesus leben wollen, sondern wir wollen eine Gegenkultur schaffen, wo wir sagen, wenn du negativ über mich redest, dann suche ich das Positive an dir und werde das verbreiten. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Das funktioniert nicht einfach so. Ich gehe nicht hin und sage, hey, ja cool, du redest schlecht über mich. Ah, da, warte. Ach, ich finde es voll super, dass du schlecht über mich redest übrigens. Nein, sondern wir müssen uns auf die Suche machen, was ist die Eigenschaft, die du hast, für die ich Gott ehren kann, dass er sie in dich hineingepflanzt hat. Und dann fange ich an, positiv die Dinge hochzuheben. Weil wisst ihr, wir sind als Christen sind wir ganz stark dafür bekannt, was wir alles hassen und was wir alles nicht gut finden. Und ich liebe es eigentlich viel mehr, wenn wir hinstehen und sagen, hey, wir feiern Dinge und reden positiv und heben die lieber so hoch, anstatt dass wir sagen, ich bin gegen das, ich bin gegen das, ich bin gegen das. Und David hat es ebenfalls gut vorgelebt. Schon 1000 Jahre vor Jesus hat er, wir lesen es in Vers 13, schließlich verbannte Saul David aus seiner Nähe. Ihr müsst euch vorstellen, Vers 1 war von diesem Kapitel, Saul holt ihn zu sich an den Königshof und sagt, ich lasse dich nicht mehr weg. 13 Verse später sind wir an dem Punkt, dass Saul sagt, hau ab, ich will dich nicht mehr sehen. Und gab ihm den Befehl über die 1000 Mann, die David in die Schlacht führte. Und David hatte Erfolg bei allem, was er unternahm, denn der Herr war mit ihm. Als Saul das erkannte, fürchtete er sich noch mehr vor David. Doch ganz Israel und Juda liebte David, weil er seine Truppen so erfolgreich in die Schlacht führte. Wie gesagt, David hätte ganz easy hinstehen können und diese Feindschaft von Saul ihm gegenüber nach draußen bringen können und sagen, hey, guck mal, das ist die Schlacht, in der kämpfe ich noch nebenbei, die ist super anstrengend. Aber was macht er? Er liefert einfach noch weiter gute Ergebnisse und sagt, ich lasse mich nicht auf dieses Klein-Klein ein und dieses Geschachere um Machtpositionen, sondern ich weiß, dass wenn meine Zeit gekommen ist, dann werde ich das erleben. Und ihr wisst ja, ich liebe Nebensätze in der Bibel. Hier ist so einer, über den lesen wir ganz schnell drüber hinweg. Und da heißt es, und David hatte Erfolg bei allem, was er unternahm. Also ich bin ganz ehrlich, würde ich mir schon auch wünschen, dass es irgendwann mal jemand über mich sagt. So, der Sven hatte Erfolg bei allem, was er unternahm. Warum? Nicht, weil David so viele Talente hatte und so gut reden konnte und so Musiker war, sondern weil Gott mit ihm war. Weil Gott mit ihm war. Nicht, weil er es aus seiner Kraft hätte können, sondern weil Gott mit ihm war. Und es ist so wichtig, dass wir das in unsere Köpfe reinbekommen, dass wir sagen, wenn Gott auf unserer Seite ist, dann sind wir in allem, was wir tun, erfolgreich. Und was auch immer wir jetzt als Erfolg definieren, das kann alles sein. Der wichtige Nebensatz ist, weil Gott mit ihm war. Und ich glaube, Gott ist mit ihm geblieben in dieser Zeit, weil er genau sich nicht übermannen lassen hat von all diesen Möglichkeiten, wo er seinen Vorgesetzten hätte absägen können. Von all diesen Momenten, wo er Saul hätte töten können, einfach nur aus, der wollte das zuerst mit mir machen. Und falls ihr euch noch an letzte Woche erinnert, da gab es ja eigentlich einen Preis, den Saul dem Bezwinger von Goliath zugesprochen hat. Da gab es ja noch so eine Hochzeit. Und es zeigt uns auch, die Situation, die jetzt kommt, die zeigt uns auch nochmal ganz viel von der Herzenshaltung, die David hatte. Weil Saul hat ja seine Tochter als Siegespreis quasi versprochen. Und es hat bis zu diesem Zeitpunkt nicht stattgefunden. Dann bahnt sich diese Hochzeit an. Und Saul kommt kurz vorher und nimmt jemand anderen für seine älteste Tochter. Und jetzt wird's ganz spannend. Die zweite Tochter, Michal, die verliebt sich in David. Und dann gibt es so diesen Moment, warum David sagt, hey, ja, ich weiß, mein Preis wäre diese Frau gewesen. Aber ich bin ja eigentlich kein Adliger. Das heißt, ich habe ja diese Königstochter ja gar nicht verdient. Und ich finde diesen Satz so gut, dass David, es kommen die Diener Sauls zu David ans Schlachtfeld und sagen, hey David, du darfst jetzt nach Hause kommen, du darfst heiraten. Und David antwortet, wer bin ich und welche Stellung hat meine Familie in Israel, dass gerade ich der Schwiegersohn des Königs werden sollte. David wusste ganz genau, wo er steht. Und David war an dieser Stelle ganz, ganz demütig. Aber ich glaube, es ist auch relativ leicht, demütig zu sein, wenn du nicht im Scheinwerferlicht stehst. Je größer deine Bühne wird, desto schneller kommst du zu Fall. Desto herausfordernder wird es, standhaft zu sein und dazustehen und zu sagen, ich lasse mich von den Möglichkeiten, die ich habe, egal ob gut oder schlecht, nicht überwinden, nicht einkriegen. Wie reagieren wir, wenn Menschen kommen und uns Honig ums Maul schmieren? Es gibt so Momente, wo ich manchmal dastehe und sage, und das ist ein ganz schmaler Grat, wenn Menschen schon zu mir kommen und sagen, hey Sven, ich bin so begeistert von deinem Worship gewesen Und ich habe eine Phase gehabt, wo ich ganz lange gesagt, ja, hier, nur der Herr, schau auf den Herrn, ich bin nur Werkzeug. Und ich gemerkt habe irgendwann, dass Gott mir gezeigt hat, hey Sven, das ist eine falsche Demut, die du gerade betreibst. Stolz ist nicht gut und die Bibel sagt, Gott widersteht den Stolzen, aber du darfst schon auch ein Lob annehmen. Du darfst es dir nur nicht zu Kopf steigen lassen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir anfangen, auch das wieder zu lernen. Also wir dürfen Lob annehmen, dürfen auch sagen, hey, wenn Gott nicht auf meiner Seite wäre, weiß ich, würde es nicht funktionieren. Aber ja, ich habe auch was dafür getan. Ich habe Gitarre geübt und Singen geübt, dass ich heute sagen kann, ich bin ganz passabler Musiker. Und trotzdem ist es ganz schnell, dass du da stehst irgendwann und denkst, oh, jetzt haben 15 Leute gesagt, 20 Leute gesagt, dass du richtig gut singst. Schwierig. Und das Schöne ist, dass Gott an dieser Stelle unser Herz immer wieder beschneidet und sagt, hey, wenn das passiert, dann laufen wir eine kleine Extra-Runde aus Liebe. Und wisst ihr, am Ende, ich habe es vorhin schon mal aufgelöst, aber am Ende kommt diese Situation in dieser Höhle. Ihr kennt diese Geschichte alle, wo Saul aufs Klo muss und David in dieser Höhle sitzt. Ich stelle mir das richtig schräg vor, wie David da so hinterm Stein sitzt und dann das Plätschern hört. Und dann steht er da und denkt sich, was könnte ich jetzt machen? Ich könnte Saul jetzt ein Messer in den Rücken stechen und ihn umbringen und dann hätte ich meine Rolle auch. Und was macht er? Er schneidet ihm diesen Zipfel von seinem Gewand weg. Saul geht nach getaner Notdurft wieder raus und David läuft ihm hinterher und sagt, hey, guck mal, was ich gerade hätte machen können. Und ich habe es nicht getan. Und in diesem Moment erkennt Saul, dass David wirklich der bessere König von den beiden ist. Und er hat eine Bitte an David und sagt, hey, versprich mir, dass es meinen Nachkommen trotzdem gut geht, auch wenn du jetzt der König wirst. Und David verspricht ihm genau das. Er sagt, dass er genau das tun wird. Er wird den Nachkommen Sauls keinen Schaden zufügen. Wisst ihr, Eifersucht ist eine ganz gefährliche Nummer. Neid, sie führt zu Dingen, die zerstörerisch in unserem Leben sind. Und unsere Zunge ist so schnell im Töten. Und es gibt eine Stelle Jakobus 3, könnt ihr nachlesen, da beschreibt Jakobus die Kraft der Zunge. Er beschreibt sie mit einem wie so ein Steuer am Schiff, das klein ist, aber wohl kleine Veränderungen schon riesen Kurven bedeuten können. Er sagt, wir zünden so schnell mit unserer Zunge ein Feuer an, das zerstörerische ist wie das Feuer der Hölle. Deswegen müssen wir uns ganz bewusst entscheiden, was möchte ich sprechen? Will ich loben? Will ich ehren? Will ich Menschen ermutigen? Oder lasse ich diese Momente, wo Eifersucht in meinem Leben ist, gewinnen und mache genau das Gegenteil? Und ich fange an, Menschen zu töten, Stück für Stück. Wisst ihr, Gott erinnert mich gerade an eine Geschichte. Vor ganz vielen Jahren, ich wollte nie Gitarrist werden. Warum? Weil mein Bruder war Gitarrist und dann war das Instrument für mich total uncool. Und ich wollte immer Schlagzeuger werden, das konnten wir aber nicht. Mein Bruder und ich, wir waren zusammen in einer Band, meine erste Worship-Band war das. Und mein Bruder hat immer zu mir gesagt, du kannst nicht singen. Und er hat es nicht nur zu mir gesagt, er hat es in der Öffentlichkeit gesagt. Dann hatten wir einen Auftritt, wurden wir eingeladen zu einer Konfirmation und eine unserer Sängerinnen ist krank morgens ausgefallen. Und dann war es so, ja, wir brauchen aber noch einen zweiten Sänger. Und ich stand dann und dann hat gesagt, hey Sven, sing doch du. Und ich stand da und wir waren in der Probe beim Soundcheck von diesem Gottesdienst. Und mein Bruder kommt und sagt vor allen Leuten, hey Sven, sing nicht, du kannst nicht. Und ich habe mich dann zurückgestellt, habe meine Gitarre nur genommen und habe einfach nur Gitarre gespielt und gesagt, okay, dann singe ich nicht. Mein Bruder hat dann gesungen. Es war okay, es war jetzt nicht so, dass mein Bruder die absolute, keine Ahnung, so Mariah Carey-like jeden Ton getroffen hätte. Aber es hat was mit mir gemacht. Ich bin jahrelang rumgelaufen und wenn Leute zu mir gesagt haben, hey Sven, hey, sing doch mal, habe ich gesagt, ich kann nicht singen. Mach ich nicht. Und es hat Jahre gedauert, bis ich an einen Punkt kam, wo ich gezwungen war zu singen. Es war sogar so, ich war bei so einem Kindermusical, wo ich die Hauptrolle hatte, wo ich auch ein Lied hätte singen sollen und mir dann auch noch jemand vor die Nase gesetzt wurde, der einfach nur meine Gesangsrollen übernommen hat und man mich noch nicht mal gefragt hat, ob ich singen wollen würde, sondern einfach davon ausging, ich kann nicht singen. Ich stand da und das hat richtig was mit mir gemacht. Und dann kam diese eine Situation, es war ein Ostermorgen, wir haben um 6 Uhr früh einen Jugendgottesdienst gestartet damals und wir waren wirklich nur eine Kombo, 2 akustische Gitarren und 2 Stimmen. Und ich war eigentlich nur so als Backup-Stimme dabei und habe so ein bisschen nebenher gesungen. Und plötzlich kamen ganz viele Menschen, die mich zum ersten Mal singen gehört haben und gesagt haben, hey Sven, ich wusste nicht, dass du so gut singen kannst. Und ich stand da und dachte, okay, ich auch nicht, wirklich. Da haben mal kurz 100 Leute sind gekommen und haben gesagt, hey, wir wussten nicht, dass du so gut singst. Ein paar Tage später kam mein Bruder zu mir und ich habe ihn dann gefragt, hey Bruderherz, warum hast du gesagt, dass ich nicht singen kann, wenn doch ganz viele Leute sagen, ich kann das? Und er kam und sagte, hey, ich bin neidisch gewesen. Du hast angefangen, Gitarre zu lernen. Und das, was ich in vielen Jahren gelernt habe, hast du innerhalb von ein paar Monaten drauf gehabt. Und dann war mein Bruderherz so neidisch auf dich, dass es gesagt hat, ich muss dich jetzt irgendwie klein halten. Ich muss dir irgendwas nehmen, was du vielleicht kannst, damit ich mich besser fühle. Heute ist mein Bruder einer meiner größten Supporter. Er erzählt rum, was ich alles an Musikinstrumenten spielen kann, die ich wirklich nicht spielen kann. Verschafft mir Auftritte. Er hat mich Jahre später, 2010 war das, gab es hier dieses Unser Star für Oslo. Weiß nicht, ob ihr das, vielleicht hat einer oder andere das auf dem Schirm. War eine Castingshow von Stefan Raab. Mein Bruder kommt irgendwann und sagt, hey Bruder, wir fahren morgen nach Köln, du musst zum Casting vorsingen. Ich so, wie, was, für was? Ich wurde da zwar nicht genommen, aber ich wurde auch von Stefan Raab nicht runtergemacht. Also war ich gut genug, aber nicht gut genug. Aber das Spannende für mich war, dass seit diesem Tag, seit wir das gesprochen haben, aus der Welt geschafft haben, ist mein Bruder mein größter Supporter geworden im Bereich Musik. Man fängt an, mir Möglichkeiten für Hochzeiten und was auch immer zu ermöglichen. Hey, mein Bruder, der macht richtig gut Musik, den kannst du fragen, mach das. Und er hätte es fast getötet. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir anfangen zu lernen, Freundschaften zu leben, wie David und Jonathan sie gelebt haben. Dass wir uns entscheiden für unsere Freunde. Dass wir uns entscheiden, positiv zu sprechen. Dass wir uns entscheiden, immer wieder Dinge, die zwischen uns stehen, anzusprechen und sie aus der Welt zu schaffen. Warum? Weil da drin Leben steckt. Und weil Gott ein Gott der Einheit ist. Und weil es Gott ehrt, wenn wir uns Dinge gegenseitig vergeben. Und weil es Gott ehrt, wenn wir zusammen sind. Amen. Amen. Jesus, und ich danke dir für diesen Moment. Danke, dass du uns jetzt einfach auch einen Moment schenken möchtest, wo du uns vielleicht Situationen aufzeigst, wo wir neidisch sind gerade. Wo wir vielleicht auch das eine oder andere schlechte Worte über jemand anderen gesprochen haben. Dinge zerstört haben. Heiliger Geist, danke, dass du Versöhnung schenkst, dass du Heilung schenkst in diese Wunden, die da sind. Und dass aus diesen Narben Geschichten werden, die dich ehren, Jesus. Und Heiliger Geist, rühr du jetzt unsere Herzen an und gib uns vielleicht diesen Moment, wo wir Dinge ansprechen dürfen, wenn wir vielleicht hier mit unseren geistlichen Brüdern und Schwestern vielleicht solche Momente hatten, wo wir wo wir da vielleicht Dinge klären sollten. Warum? Weil wenn wir uns wieder zusammenraufen und Dinge vor dein Kreuz bringen, wird dein Name groß gemacht. Wirst du verherrlicht, wirst du geehrt, sind wir wirklich diese Zeugen von dem, was für all das, was du standst, Jesus. Und Jesus, ich bete aber auch, wenn wir Momente haben, wo Menschen uns angefeindet haben, wo wir vielleicht gar nichts unbedingt dafür konnten, dass du uns die Kraft gibst, sie zu segnen. Und mit Liebe zu antworten, wo uns Hass begegnet, Jesus. Danke, dass deine Kraft einfach alles überwinden kann, Jesus.